Als es um die Frage ging, ob ich zu diesem Jahr, wie es gesagt worden, ihr begeht eigentlich ein ganzes Jahr, 40 Jahre Adventhaus Barmbek, ob ich zum Anlass dieses Jahres hierher zu euch komme und eine Predigt halte, habe ich gefragt, worüber soll ich denn sprechen? Und dann ist mir gesagt worden, den Inhalt kannst du frei wählen. Das habe ich dann auch getan. Und ihr seht hier das Thema der Predigt, Bauhausgemeinde, Gott und die Probleme der Materialsicherung. 40 Jahre Adventkapelle Barmbek. Worüber soll ich sprechen? Ich bin ja 1971 einmal hier gewesen, das habe ich vorhin gesagt, aber da hatte ich mit der Einweihung der Gemeinde nichts zu tun. Soll ich mir Gedanken machen und einen Dank aussprechen in dieser Predigt an die Opferbereitschaft der Gemeindeglieder hier in Hamburg, hier in Barmbek, die dazu beigetragen haben, dass dieses Haus entstehen konnte? Soll ich sie würdigen? Es bestünde ja auch die Möglichkeit, etwas zu sagen über die Architektur. Ich habe erlebt, dass bei einer Einweihung einer Kapelle ein Architekt gesagt hat, weshalb er was, wie, wo gemacht hat. Finde ich sehr spannend, aber ich bin kein Bauingenieur, ich bin kein Architekt und dazu fehlen mir auch einfach die Kenntnisse, um zu sagen, Architektur drückt auch Glauben aus. Ich könnte auch etwas sagen über den möglichen Widerspruch zwischen Beton und Wiederkunftserwartung. Beton baut für die Ewigkeit. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht sind wir ja in 10 Jahren auf der neuen Erde, weswegen bauen wir dann mit Beton? Ich habe mich nicht für all diese Themen entschieden. Ich habe mich für etwas anderes entschieden. Darüber mit euch nachzudenken, die Gemeinde als Bauhaus Gottes zu sehen und der Frage nachzugehen, ob Gott vielleicht Probleme mit der Materialsicherung hat. Warum? Der Begriff Bauhaus bezeichnete in der Architektur, ich meine, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Anfang des letzten Jahrhunderts, einen ganz bestimmten Stil, so um 1920. Es geht darum, dass Häuser damals schmucklos gebaut wurden, dass sie eine schlichte, aber klare Formensprache zum Ausdruck brachten, dass sie zweckmäßig sein sollten und mit den damals modernsten Materialien gebaut wurden. Die Häuser sollten den technischen Möglichkeiten, die die Architekten damals hatten, entsprechen. So die Definition des Bauhausstiles. Lässt sich diese Definition auf uns, dieser Architektenstil, auf uns als Gemeinde übertragen? Man kann ja Bauhaus auch noch anders verstehen. So als ein Gebäude, was immer noch gebaut wird. Da ist man noch nicht zu Ende. Das befindet sich zwar nicht im Rohbau, aber es wird auch schon bewohnt und trotzdem, da wird immer noch dran gewerkelt und angebaut und umgebaut. Auch das kann ja ein Bauhaus sein. Und die zweite Frage, die Sache mit der Materialsicherung, das ist ja nicht nur im Bauwesen eine ganz entscheidende Frage, sondern in vielen technischen Bereichen geht es darum, wie stellt derjenige, der das Produkt herstellt, sicher, dass das Produkt auch allen Erwartungen und Anforderungen entspricht? Und auch da die Frage, lässt sich dieser Gedanke auf die Gemeinde übertragen. Deswegen dieses Thema der Predigt, Bauhaus Gemeinde, die Probleme Gottes mit der Materialsicherung. Nun, es geht nicht um das Gebäude, es geht um uns, um dich und um mich. Es geht um uns als das Haus Gottes. Petrus und Paulus benutzen beide diesen Begriff, der eine in 1. Petrus 4, wo er sagt, das Gericht beginnt am Haus Gottes, und Paulus in Hebräer 10, 21, wo er sagt, dass es einen hohen Priester über das Haus Gottes gibt. Also wir haben diesen Sprachgebrauch im Neuen Testament, dass die christliche Gemeinde nicht nur als Leib Jesu Christi bezeichnet wird, sondern auch als Haus Gottes. Wir sind das Haus Gottes. Wir befinden uns nicht nur in einem Gotteshaus, wir sind das Haus Gottes, wenn wir diese Definitionen des Neuen Testamentes geben. Und dann ist die Frage, welchen Stil leben und praktizieren wir? Nach welchem Stil, nach welchem System sind wir denn gebaut? Was bringen wir denn zum Ausdruck? Genauso wie der Bauhausstil, klare Fronten, Verwendung des aktuellen Materials. Wie sind wir? Wer sind wir? Und was leben wir? Ich möchte anfangen mit drei Prinzipien. Der Bauhausstil hat ganz bestimmte Prinzipien, ich habe sie euch vorhin vorgelegt, und ich glaube, dass das Bauhausgemeinde, das Haus Gottes, die Gemeinde genauso drei Prinzipien hat, und wenn sie sie nicht hat, dann glaube ich, kann sie nicht sich mehr als Gemeinde Gottes bezeichnen. Anfangen möchte ich mit einem Text Jesu Christi aus Johannes 13, Vers 35. Ich lese Vers 34, dazu ist ein sehr bekannter Text, ihr werdet ihn alle kennen. Dort zitiert Johannes Jesus mit folgenden Worten: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir denken vielleicht manches Mal, dass wir als Gemeinde Gottes, als Haus Gottes an dem Schriftzug an unseren Gebäuden zu erkennen wären. Wir wollen mit dem Schriftzug, der dort steht, und mit dem Namen, den wir dort angeschrieben haben, sicherlich etwas sagen. Und es ist egal, ob es heißt Adventgemeinde, Adventhaus oder wie ich es an anderen Stellen schon gefunden habe, Haus der Adventhoffnung. Wir meinen, dass wenn wir irgendwo draußen an unser Gebäude etwas dranpappen, dass die Menschen dann auch wissen, worum es geht. Und das ist weit gefehlt. Weit gefehlt. Schlagworte bringen in einer Mediengesellschaft keine Wirkung mehr. Jedenfalls nicht im religiösen Bereich. Und deswegen ist es so wichtig, was Jesus Christus als Material, als Baumaterial des Hauses Gottes, der Gemeinde definiert, nämlich das Prinzip Liebe. Liebe hat andere Prinzipien, andere Werte, andere Maßstäbe und Orientierungshorizonte zur Grundlage als der Begriff Wahrheit. Wahrheit, das ist es, wofür wir angetreten sind. Wahrheit, das ist es, was für viele in unseren Gemeinden das Höchste ist, dem es gilt zu entsprechen und nahe zu kommen. Unsere Theologie ist meines Erachtens gut ausformuliert. Sie beinhaltet, und da spreche ich eine persönliche Erkenntnis und eine persönliche Überzeugung aus, unsere Theologie als Siebenten-Tags-Adventisten beinhaltet die wesentlichen Aussagen der Bibel für unsere heutige Zeit. Sie ist in meinen Augen sehr gut abgesichert durch das Wort Gottes. Und das, was wir in der Formulierung unserer Grundlehren finden, in der Formulierung unserer Glaubensüberzeugung, in diesen 28 Glaubenspunkten, können wir alles durch die Bibel belegen. Wenn es auch in der Gemeinde Frömmigkeit manchmal daran wesentlich hapert und man Zitate von Ellen White heranziehen muss und anderes, um irgendwelche Aussagen zu belegen, von der Theologie her, von der Basis her, sind wir eine Kirche, die auf der Basis der Bibel steht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es hier bis zur Wiederkunft Jesu Christi keine gravierenden Änderungen geben wird. Darauf kann man stolz sein. Genauso stolz wie die Pharisäer. Die waren auch darauf stolz, dass sie die Wahrheit hatten. Und sie waren stolz darauf, dass sie die Wahrheit definieren konnten und dass sie das Wort Gottes in- und auswendig kannten. Man kann genauso stolz auf die Erkenntnis der Wahrheit bei uns sein und genauso dem vernichtenden Urteil Jesu Christi unterliegen, wie es über die Pharisäer gefällt hat. Liebe hat andere Prinzipien. Liebe hat andere Werte als die Wahrheit. Einer der schlimmsten Titel oder eines der schlimmsten Bücher, was von einem Adventisten geschrieben worden ist und was ich in den letzten Jahren in die Hand bekam, trug den schrecklichen Titel Hüter der Wahrheit. Colin und Standish Russell. Zwei, die nicht zur Gemeinde eigentlich mehr gehören, nicht, sie sind nie ausgeschlossen worden, aber eine völlig andere Vorstellung haben von Kirche und Gemeinde als wir. Aber es macht doch deutlich, dass man über die Wahrheit vorzüglich streiten kann und sogar töten, auch in der Gemeinde. Man kann Menschen um der Wahrheit willen diskreditieren und mundtot machen. Aber mit der Liebe geht das nicht. Genau das ist der Punkt, weswegen Jesus Christus die Liebe als Baumaterial seiner Gemeinde bezeichnet, als Material des Hauses Gottes. Und ich möchte euch das an einigen Beispielen deutlich machen. Ich bin als Freizeitleiter vor vielen Jahren in Griechenland gewesen, habe dort eine Freizeit gemacht und wir hatten das Bedürfnis, weil wir uns mit den Griechen, die dort auf dem Lager, in dem Camp waren, sehr gut verstanden haben, und es sind ja nur sehr wenige Adventisten in Griechenland, wir hatten damals den Wunsch, wir machen mit ihnen mal ein Abendmahl. Und wir haben gesagt, wenn ihr dafür sorgt, dass wir das ausrichten können, dieses Abendmahl, und die nächste Gemeinde einladet, wir sprechen zwar kein Griechisch und die auch kein Deutsch, aber vielleicht geht es mit Englisch, und wir wären glücklich, wenn wir über diese Art und Weise Gemeinschaft haben könnten. Und der griechische Kollege, der dort war, hat es zugesagt. Die Gemeinde aus Athen kam an diesem Freitagabend und dann bekam ich einen Kulturschock. Als es darum ging, dass das Blut Jesu Christi, der Kelch, ausgeteilt wurde und ich guckte, wie die das vorbereitet haben, habe ich mich an McDonald's erinnert gefühlt. Ich kannte diese Wertschätzung aus Deutschland des Einzelkelches, am besten mit Platin innen belegt, aber mindestens Gold. Und schön groß muss er sein. Und ich kannte die Diskussion, dass ein Kollege gesagt hat, wenn ihr den Einzelkelch einführt und nicht mehr den Gemeinschaftskelch habt, dann gebe ich meinen Schein als Prediger zurück. Aber was ich da an diesem Freitagabend erlebt habe, wirkte auf mich wie McDonald's. Der Kelch war ein einfacher Pappbecher. Da fehlte nur noch die Aufschrift. Und ich habe da gestanden und habe mich erschrocken über mich selbst. Und habe gesagt, was bildest du dir eigentlich ein? Wie arrogant bist du eigentlich, dass du deine Vorstellung auf andere übertragen musst? Es kommt doch nicht auf die äußere Form an. Es kommt doch auf den Inhalt drauf an. Und sie kommen hierher aus Athen, um mit uns Jesus Christus anzubeten und seinen Tod, uns an seinen Tod zu erinnern. Und du denkst über Papier nach. Ein zweites Problem in diesem Zusammenhang, das mir aufgefallen ist: Ich hatte als junger Prediger mal eine kleine Gemeinde. Es gab nur 8 oder 9 Gemeindeglieder, die sich dort zum Gottesdienst versammeln. Und die beiden einzigen Männer, die es in dieser Gemeinde gab, waren der Gemeindeleiter und der erste Diakon. Aber wir hatten eine sehr gute Frau, eine sehr gebildete Frau in dieser Gemeinde. Sie konnte die Männer alle in die Tasche stecken. Sie hat sich engagiert im Gottesdienst. Aber der Gemeindeleiter hatte die fixe Idee, dass Frauen nicht aufs Podium dürfen. Also musste sie, wenn sie die Sabbatschullektion hielt, vor dem Podium stehen. Wenn sie eine Predigt hielt, und sie hat gepredigt, und sie hat sehr gut gepredigt, dann stand sie auch vor dem Podium und nicht hinter dem Podium. Das ist die Wahrheit, die dort zum Tragen kam. Oder nehmen wir die Diskussion um Quo Vadis im letzten Jahr. Der Stil, mit dem manche sich eingebracht haben, war eines Christen durchaus unwürdig. Wenn es um den Streit um die Wahrheit geht, dann ist das alles verständlich. Doch Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr untereinander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn uns die Liebe nicht prägt, liebe Geschwister, dann ist der Anspruch, Haus Gottes zu sein, ein Etikettenschwindel. Und dann die Frage, die sich daraus ergibt: Hat Gott hier vielleicht ein Problem mit uns? Will er uns als Botschafter seiner Liebe oder als Hüter der Wahrheit? Paulus fügt dem etwas hinzu. In 1. Korinther 13, 4 bis 7, und gestattet mir, dass ich diese 4 Verse lese, führt er aus: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht unnötig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. wo doch das prophetische Reden aufhören und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn wir über das Bauhaus Gottes nachdenken, dann steht mit Sicherheit die Liebe im Zentrum und nicht die Wahrheit. Denn Paulus definiert ganz klar, dass wir nur Teile erkennen. Und Jesus Christus sagt, dass die Wahrheit eine Person ist, nämlich er selbst, und nicht eine Lehre. Liebe, das ist das Material, aus dem Gott seine Gemeinde und seine Häuser baut. Der zweite Punkt. Das zweite Material, das zweite ist das Prinzip des Handelns. Matthäus 7, Vers 20. Dort lesen wir, dass Jesus Christus sagt, darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und er macht einen Unterschied zwischen Trauben und Bäumen und Disteln und vielen verschiedenen Gewächsen. Sein Text, wo er vom Tun des göttlichen Willens spricht, das Prinzip Handeln, kommt dort zum Ausdruck. In einem modernen Sozialstaat fehlen der christlichen Gemeinde ihre klassischen Handlungsfelder, in denen sie die christliche Nächstenliebe praktizieren kann. Vor 200 Jahren war es Ausdruck des christlichen Glaubens, ein Krankenhaus zu bauen, eine Krankenstation aufzubauen. Vor 200 Jahren war es Ausdruck, oder vor 150 Jahren noch, war es Ausdruck des christlichen Glaubens, nach Afrika zu gehen und sich dort zu engagieren und Lambarene und was weiß ich aufzubauen. All das fällt in einem Sozialstaat, wie wir ihn haben, hier in Deutschland weg. Der Staat hat sich dafür entschieden, die Krankenhäuser zu übernehmen, zu bauen, Schulen, Waisenhäuser. Selbst die Armenhilfe, heute Hartz IV genannt, ist verstaatlicht. Vieles, was Christentum, das praktische Christentum auszeichnet, können wir heute in unserer Gesellschaft nicht leben. Und wenn, dann mit einem enormen finanziellen Aufwand. Wer ein Krankenhaus betreiben möchte, kann sich mal erkundigen in Waldfriede, was das kostet. Die Auflagen, die es gibt, alle umzusetzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir leben in einer absoluten Mediengesellschaft. Und diese Mediengesellschaft nimmt uns die Chance, zu aktuellen Problemen Stellung zu nehmen und auch gehört zu werden. Glaubt ihr denn etwa, dass die Bild-Zeitung sich dafür interessieren würde, ob wir Adventisten nun für oder gegen Atomkraftwerke sind? Oder dass die Frankfurter Allgemeine einen Artikel darüber schreiben würde, wenn wir uns für die Griechenlandhilfe oder gegen die Griechenlandhilfe aussprechen? Das interessiert niemanden. Und das, was Vertreter anderer Kirchen sagen, wird genauso wenig wahrgenommen wie das, was wir sagen. Und trotzdem steht da dieser Satz: an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Jesus stellt uns eindeutig unter das Prinzip des Handelns. Du und ich, wir sind zum Handeln aufgerufen. Du und ich, wir müssen Möglichkeiten finden, wo sich unser christlicher Glaube niederschlägt und deutlich sichtbar wird. Und es gibt diese Möglichkeiten. Ihr habt hier in Barmbek jahrelang die DVG-Arbeit gemacht. Es wurden Menschen erreicht mit den Werten und mit den Vorstellungen, die wir haben, und ihr habt Sachen weitergegeben. Nicht nur Informationen, sondern Überzeugungen, Lebensstil. Ihr habt etwas Positives dazu beigetragen, dass andere Menschen ihr Leben glücklicher führen können und möglicherweise besser führen können. Da gibt es das Essen für Berber, was manche Gemeinden, viele schon oder einige schon seit Jahren kostenlos austeilen, einmal in der Woche. Und es kommen immer wieder diejenigen, die randständig sind, die in der Gesellschaft am untersten Ende stehen und vergessen werden. Da gibt es die Aktion Kinder helfen für Kinder oder den Adra-Laden. Und ich weiß nicht, ob der Begriff, den ich jetzt wähle, richtig ist, aber da gibt es die grünen Tanten im Krankenhaus, Diejenigen, die im grünen Kittel rumlaufen und die Patienten dort besuchen und an ihnen einen Dienst tun, den die Krankenschwestern, die Ärzte und das Pflegepersonal nicht tun kann. Da gibt es den Einkaufsservice für Behinderte. Da gibt es Besuchsdienste im Waisenhaus, möglicherweise auch im Knast und vieles andere mehr. Die Gemeinde heute, das Haus Gottes, hat auch heute Chancen, tätig zu sein. Vielleicht nicht wahrgenommen von der Öffentlichkeit, aber den eigenen Glauben zu leben und sich mit dem eigenen Glauben nicht in den vier Wänden und auch nicht in den Wänden dieser Kapelle zu verbarrikadieren, darum geht es, wenn Jesus Christus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und dann vielleicht nochmal ein Rückgriff auf das Problem zwischen Liebe und Wahrheit. Vor 2 Jahren, vielleicht sind es auch 3 Jahre her, haben wir als Vereinigung einen Jugendsabbat durchgeführt in Schwerin. Und Benny Brunotte hat für diesen Sabbatnachmittag eine Idee. Er hat gesagt, wir wollen uns engagieren für die Bürger dieser Stadt. Wir wollen gucken, wem wir an diesem Sabbatnachmittag als Adventjugend unter der Bezeichnung unseres Namens und unseres Glaubens, als Zeugnis unseres Glaubens, etwas Gutes tun könnten. Und dann hat sich jemand gemeldet, der war behindert, dieser Mann, und sagte, ich lebe in einer Parterre-Wohnung, aber vor meinem Fenster sieht der Garten aus wie Kraut und Rüben. Es wäre schön, wenn einige von euch kommen könnten und diesen Garten in Ordnung bringen könnten. 4, 5 sind begeistert hingefahren. Sie haben an diesem Nachmittag diesem Mann eine Freude gemacht. Und wir hatten hinterher die Diskussion zwischen der Wahrheit und der Liebe. Nämlich der Frage, ob man am Sabbat Gutes tun darf und ob es Sabbatschändung gewesen ist, einem Behinderten den Garten aufzuräumen oder ob es ein Akt der Liebe war. Keiner von uns kommt an das Prinzip des Handelns herum. Weder innerhalb der Gemeinde, wenn es darum geht, ein Amt zu übernehmen, noch außerhalb der Gemeinde, wenn es darum geht, den Glauben praktisch zu leben. Das ist das Material, aus dem Gott sein Haus baut. Und ein drittes Prinzip. Dieses dritte Prinzip finden wir in Epheser Kapitel 4, Vers 15. Ich möchte auch diesen Text einmal lesen, wo steht, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Da haben wir es wieder, die Liebe. Und dann kommt, und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Wer Jesus war, das können wir gut beantworten. Aber wie lebte denn Jesus? Wie handelte er? Wie hat er sich verhalten? Wie wichtig hat er sich genommen? Manches Problem hätten wir in unseren heutigen Gemeinden nicht, wenn bestimmte Personen und Charaktere sich nicht so wichtig nehmen würden, sondern zurücknehmen. Dieser Satz, und manche in unseren Gemeinden leben nach diesem Verständnis, wo ich bin, da ist vorne, lässt sich übertragen, wo ich bin, da ist die Wahrheit. Aber Jesus war anders. Jesus konnte verzichten und sich zurücknehmen. Jesus musste nicht kämpfen und nicht feiten und nicht Gott verteidigen. Jesus hat ein Zeugnis abgelegt. Und das Glaubenszeugnis, das Zeugnis meines Verständnisses, wie ich Gott verstehe, ist manches Mal viel wirksamer und ehrlicher als ein handfester Streit. Jesus konnte Gott die Probleme überlassen. Jesus hat uns auf die Frage, und das macht er deutlich, auf die Frage seiner Jünger nicht hingeschickt, die Sünde auszumerzen, sondern hat klug und weise gesagt, lass beides wachsen bis zur Ernte. Jesus war demütig und er achtete seine Nächsten wertvoller als sich selbst. Was für eine Wohltat, wenn einer Gemeinde die Migranten, die hergezogen sind, die Einheimischen oder den Einheimischen nicht den Glauben absprechen, weil sie vielleicht großzügiger und weitherziger manche Dinge auslegen. Und die Einheimischen die Migranten nicht belächeln, wegen ihrer Enge und ihrer Kultur, aus der sie kommen. Was für eine Wohltat, wenn das Bauhaus Gottes lebt und praktiziert, dass die Konservativen die Liberalen in der Gemeinde behalten wollen und die Liberalen die Konservativen nicht als verbohrt ansehen. Was für eine Wohltat, wenn Christen miteinander beten und voneinander lernen wollen, miteinander reden und miteinander ihren Glauben und das gemeinsam Verbindende bekennen, anstatt Verleumdungen in die Welt zu setzen und anklagen. Was für eine Wohltat, wenn Brücken gebaut werden, statt Gräben durch Beschuldigungen, Verdächtigungen und Lügen ausgehoben werden. Lasset uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Jesus ist derjenige, der das Bauhaus Gottes regiert. Jesus ist derjenige und sein Geist, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, sein Verständnis, seine Nähe, seine Duldsamkeit und seine Achtung und Wertschätzung. Das ist es, aus dem Gott seine Gemeinde baut. So viel zu drei verschiedenen Baumaterialien und jetzt zu der Frage der Materialsicherung. Wir haben in der Gemeinde ein grundlegendes Problem. Wir haben auf dieser Welt ein grundlegendes Problem. Dieses grundlegende Problem ist eine völlig andere Sichtweise über den Menschen, als wir es heute in allen modernen Philosophien und Ethiken finden. Wenn heute in der Philosophie, in der Psychologie gesagt wird, dass der Mensch von Natur aus gut ist, dann sagt die Bibel, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wenn die Menschen heute davon ausgehen, dass das Gute in ihnen nur verschüttet ist und nur an den Tag ans Licht herausgekitzelt werden muss, dann schreibt Paulus von sich, dass er zwei Gesetze in sich findet. Ich möchte zwar das Gute tun, so schreibt er in Römer 7, aber ich finde immer wieder, dass es mir misslingt. Das Schlechte kommt immer wieder durch. Und das schreibt Paulus als Christ. Und ich kann auch Luther zitieren, der gesagt haben soll, der alte Adam ist, der säuft, aber das Biest kann schwimmen. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Und das ist Gottes Problem. Solange wir auf dieser Erde leben, ist das Baumaterial, nämlich der Mensch, unvollkommen. Wir wollen Gott verherrlichen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen ihn loben und preisen und durch unser Leben auf ihn aufmerksam machen. Aber manches Mal gelingt uns das nur rudimentär, weil es keinen sündfreien Raum und keine sündfreie Zeit in dieser Welt gibt. Da hat Gott ein Problem mit uns. Aber er hat Abhilfe geschaffen. Es gibt kein Problem, das Gott nicht lösen könnte. Und so ist er hingegangen und wir finden diese Abhilfe in einer Aussage Jesu Christi nach seiner Auferstehung, als er mit seinen Jüngern zusammen ist und ihnen Vollmacht überträgt. Und ich zitiere Johannes 20, Vers 22, den letzten Teil, wo Jesus sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Darum geht es. Den Heiligen Geist nicht nur empfangen, sondern auch annehmen. Sich ganz bewusst hinzustellen und sagen, Gott, ich will mit dir leben. Heiliger Geist, ich will deine Führung in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Verstand. Ich will Veränderung bei mir. Es geht immer um mich in diesem Zusammenhang. Es geht immer darum, dass ich etwas will, nämlich lernen von Gott, Gott ähnlicher werden, für Gott handeln, mich als Sünder sehen und unvollkommen und das Blut Jesu Christi anzunehmen. Das ist die Hilfe, die Gott geboten hat. Das ist die Hilfe, über die er seine Gemeinde führen will. Und das ist die Hilfe, mit der er sicherstellt, dass das Material stimmt, aus dem er baut. Es sind seine Kinder. Es sind diejenigen, die nicht äußerlich einen Namen tragen, es sind diejenigen, die mit ihm leben wollen, die ihre eigene Unvollkommenheit ihm zu Füßen legen und sagen: Herr, was ich einbringen kann, sind nur meine Schwächen und meine Fehler. Hier bin ich. Bau mich auf und bau durch mich dein Reich und deine Gemeinde. Wie Materialsicherung geschehen kann? Ein Erlebnis von vor 40 Jahren. Da gibt es im Ruhrgebiet eine Gemeinde. Ich habe diese Gemeinde später besucht. Ich habe einige Male in ihr gepredigt. Diese Gemeinde, 6, 7, 8 Gemeindeglieder, nur Schwestern. Alle 60 Jahre und älter. Da kommen 3 Hippies in diese Gemeinde. Lange Haare, Jeans, schnoddrige Sprache, vielleicht ein bisschen verkifft, was auch immer. Und es prallen 2 Welten aufeinander. Hier die gesittete Gemeinde, die jeden Sabbat treu ihre Bibel liest, ihre Gaben gibt und die Probleme der Welt aus ihrer Sicht versucht zu analysieren und zu lösen. Dort die Welt der Jugend und der Hippies. Hier die langen Haare, dort die Dauerwelle. Hier die Jeans und dort das Kostüm. Hier die Lebenshungrigen, die das Leben kennenlernen wollen. Und dort diejenigen, die ihre Lebenserfahrung hatten. 2 Welten prallen aufeinander. Was ich erfahren habe über die Lösung dieser beiden Welten ist, dass alle 3 Hippies in die Gemeinde gekommen sind. Dass alle 3 Jesus gefunden haben und kennengelernt haben. Dass alle 3 sich haben taufen lassen. Einer ist später Prediger geworden. Was sie erlebt haben, ist ein Angenommensein. Was sie erlebt haben, ist, dass man sich nicht die Köpfe zerrissen hat über den Ohrring oder das Piercing oder sonst etwas. Über ihre langen Haare und vielleicht auch, dass sie ein bisschen gemüffelt haben und das letzte Bad vor 4 Wochen hatten. Was sie erlebt haben ist, dass dort ältere Schwestern waren, 7 oder 8 ältere Schwestern, die gesagt haben: Wir interessieren uns für euch. Wer seid ihr? Ihr seid uns wertvoll und ihr seid uns wichtig. Es geht in der Gemeinde nicht um das sich wohlfühlen. Es geht nicht um eine Wohlfühlgemeinde. Es geht darum, dass ich dich, der du anders bist als ich, annehme und dir die Liebe Jesu Christi zeige. Es geht darum, dass niemand lieblos miteinander umgeht, sondern dass wir uns gegenseitig die Wertschätzung sagen, die Gott uns beimisst. Das ist das Material, aus dem Gott seine Gemeinde baut. Und so sichert er die Qualität seines Hauses, weil uns seinen Heiligen Geist verheißen hat, als Hilfe für unseren Alltag. Deshalb, Gemeinde, das Bauhaus Gottes? Ja. Und die zweite Frage, Gottes Probleme mit der Materialsicherung? Ja, er hat sie, aber er hat die Lösung. Er bringt sich ein. Und das ist fantastisch. Du hattest mich vorhin gefragt, wann ich das erste Mal hier in Barmbek gewesen bin. Ich hatte das kurz erzählt. Ich habe nicht viele Erinnerungen an diesen einen Tag. 1, 2 Sachen habe ich gesagt. Aber es ist nicht interessant, dass ich nach 40 Jahren noch weiß, welche Gemeinde ich zuerst in Hamburg besucht habe. Und wir haben hier in diesem Raum eine Abendveranstaltung gehabt. Und dass ich gespürt habe, dass wir willkommen waren. Und ich hatte damals lange Haare bis auf die Schulter. Später hat man mich gezwungen, diese Haare abzuschneiden, weil das eines Theologiestudenten unwürdig war, lange Haare zu tragen. Und man mir gesagt hat, wenn du dir die Haare nicht abschneidest, dann brauchst du nicht weiter Theologie zu studieren. Aber ich habe gemerkt, dass ich hier willkommen war. Mit meiner Art damals zu provozieren und angenommen war. Das weiß ich nach 40 Jahren. Wenn es sein muss und wir 50- und 100-Jähriges feiern in diese Kapelle, dann wünsche ich diesem Haus und dieser Gemeinde, dass sie Bauhaus Gottes ist und bleibt und diese Prinzipien lebt, die Materialien umsetzt, aus denen Gott seine Gemeinde baut. Gott segne euch und ich halte mir diese Predigt auch selbst. Gott helfe auch mir, dass das nicht nur Theorie ist in meinem Leben, sondern Praxis. Amen.
Vielen Dank für deine Worte und dass du heute hier bist. O Gott, dir sei